Unsere moderne Gesellschaft, die so rational ausgerichtet erscheint, ist voll von Aberglauben. So sieht es jedenfalls Walter Rominger, der Autor der heutigen Sendung der Lutherischen Stunde. Doch wie kann man sich davon freimachen? Hören Sie dazu die folgende Sendung mit dem Titel Fauler Zauber.
Vor mehr als 20 Jahren, als ich noch Leichtathletik-Wettkämpfe bestritt, da habe ich dies oft beobachtet. Zu Wettkämpfen schleppen Sportler ihre Glücksbringer herbei. Plüschtierchen und ähnliches sitzen dann an der Anlaufbahn zur Weitsprunggrube, am Diskusring und so weiter. Ich konnte dem nie etwas abgewinnen. Irgendwie kam mir dies lächerlich vor. Aber die Sportler, die diese Glücksbringer mitbringen, gehen doch allem Anschein nach davon aus, dass damit Einfluss auf ihren Wettkampf genommen würde, ja, dass dieser Glücksbringer ihnen zum Sieg verhelfe. Ist es nicht sonderbar? Gleichzeitig wird immer wieder zum Dopingmittel gegriffen. So hören wir immer wieder von Dopingskandalen. Damit wird doch rein auf den medizinischen und technischen Fortschritt vertraut, während andererseits auf die Macht von Maskottchen vertraut wird, die leblose Figuren sind. So schiebt sich in die völlig rationale Sportwelt irrationaler Aberglaube herein. Geglaubt wird an beides, an Dopingmittel und an Maskottchen. Man könnte dies auf sich beruhen lassen und als pure Spinnerei abtun, wenn, ja, wenn dahinter nicht purer Aberglaube stünde. Die Sportwelt ist allerdings nur ein kleiner Bereich, in dem der Aberglaube herrscht. Die Motorwelt ist nicht weniger. Da wird auf Motorstärke und technisches Know-how gesetzt und zusätzlich werden diese Edelkarossen noch mit Glücksbringern versehen. Bei einer Automarke ist die Werbung bereits verräterisch. Ihr guter Stern auf allen Straßen. Traut man dem technischen Fortschritt eben doch nicht so viel zu? Das kommt allerdings nicht nur bei Sport- und Luxuslimousinen vor, sondern auch bei Rostbeulen, wobei bei diesen ja auch eher mit technischem Versagen gerechnet werden muss. Auf so manchem Kühlergrill ist ein Hufeisen befestigt. Dies müsse angeblich nach oben offen sein, damit das Glück hineinfallen könne, belehrten mich vor vielen Jahren meine Konfirmanden. Aber dass es vor den Gefahren auf den Straßen dann doch nicht schützt, das erlebt man ja auch. Auf dem Kühlergrill seines recht neuen Sportwagens, der damals auf der Höhe der Zeit war, prangte ein silberfarbenes Hufeisen, nach oben offen. Geschützt hat es nicht. Ein älterer Herr mit einem alten Auto, der auf die falsche Straßenseite geraten war, fuhr auf den neuen Sportwagen drauf. Obwohl die Erfahrung dagegen spricht, wird auf tote Glücksbringer vertraut. Nicht, dass ich diesen schon an sich negative Einflüsse zuschreibe, sie sind tote Materie. Gefährlich ist, dass ihnen positive Wirkungen zugeschrieben werden. Sie können solche Wirkungen nicht haben, da sie ja leblose Materie sind. Gefährlich ist der Aberglaube, das Vertrauen auf sie. Und dieses falsche Vertrauen widerspricht dem ersten Gebot Gottes.
Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.
Auch wenn manche das mit den Glücksbringern eher gedankenlos praktizieren, gilt auch für sie. Wo der Glaube abnimmt, nimmt der Aberglaube zu. Denn kein Mensch kann leben, ohne an irgendetwas zu glauben. Und sei es auch nur ein primitiver Glaube an Glücksbringer. Glauben bedeutet Vertrauen. Verlässt sich jemand auf Glücksbringer, dann glaubt er an sie, auch wenn er sonst den Glauben als althergebracht und deshalb überholt ablehnt. Luther hatte schon recht, als er sagte, das, worauf du traust, ist dein Gott. Und hier lauern viele falsche Götter, sogar primitive Glücksbringer. Calvin, der Reformator in Genf, sagt dazu sinngemäß, das menschliche Herz ist eine Götterfabrik. Deshalb, so jedenfalls meine Überzeugung, hört bereits bei diesen harmlosen, manchmal fast dümmlich anmutenden Erscheinungen der Spaß auf und fängt der Aberglaube an. Auch wenn das nicht bewusst ist, wird es durch die Ahnungslosigkeit nicht besser. Das ist Aberglaube, weil es gegen Gottes erstes Gebot verstößt.
Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.
Die Gefahr liegt zunächst im Glauben an einen toten Gegenstand. Das ist Aberglaube. Und wer auf tote Materie vertraut, die nichts bewirken kann, betrügt sich letztlich selbst. Dazu kommt, dass er sich aber auch damit gefährlich schaden kann, dass er sein Vertrauen auf bestimmte Gegenstände setzt, da nicht jeder Gegenstand an sich harmlos und neutral ist. Man hört immer wieder von erstaunlichen Wirkungen durch Mandalas, besonders bei Kindern. Was ist ein Mandala? Es ist eine kreisförmige Figur, die gerade Kinder zum Ausmalen anregt. Und dabei sollen sich erstaunliche Wirkungen zeigen. Unruhige, zappelige Kinder werden ruhig und man fragt sich, weshalb ist das so? Nun, ein solches Mandala ist nicht irgendeine Figur, sondern ein magischer Kreis, wie er seit langem in verschiedenen Religionen vorkommt. Wer sich mit diesem Kreis beschäftigt, soll sich auf dessen Mitte konzentrieren und dadurch soll er in Berührung kommen mit dem, was in der jeweiligen Religion als das Göttliche im Menschen ausgegeben wird. Durch eine solche Reise nach innen soll er sich mit dem Göttlichen vereinigen. Dadurch soll eine große Ruhe über den kommen, der solche Praktiken ausübt. Und es sollen sich außergewöhnliche Leistungen einstellen. Kinder werden dadurch anscheinend ruhig. Das mag wünschenswert und teilweise außergewöhnlich sein. Gestresste Lehrer und Erzieherinnen werden möglicherweise gerne darauf zurückgreifen. Ein mir bekannter Pfarrer berichtet davon, er habe auf Kinderseiten in Gemeindebriefen evangelischer Gemeinden Mandalas gefunden. Offensichtlich wissen die Verantwortlichen nicht, was sie da tun. Denn der Gebrauch von religiösen Elementen mag zwar vordergründig da und dort kurzfristig die versprochene Ruhe und Entspannung bringen, auf Dauer kann er aber zu psychischen Belastungen führen. Denn dadurch, dass bestimmte Rituale vollzogen werden, können dunkle Mächte Macht über den bekommen, der sich solcher Rituale bedient. So schreibt der vorhin erwähnte Pfarrer, es sind Fälle bekannt, wo Menschen nach dem Vollzug vorgenannter Rituale körperlich und/oder seelisch erkrankt sind. Und er meint dabei das so harmlos anmutende Ausmalen von Mandalas. Mit Spaß oder Zeitvertreib hat das jedenfalls nichts mehr zu tun, wenn körperliche und seelische Schäden auftreten können. Harmlos ist das ganz und gar nicht. Da wird Aberglaube praktiziert, selbst wenn es den Praktizierenden gar nicht bewusst ist. Jedenfalls wird gegen Gottes Gebot verstoßen.
Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.
Und es wird letztlich ein Weg zu Gott gesucht, oder besser, was man für Gott hält, der an Jesus Christus vorbeiführt und deshalb nicht zum lebendigen Gott führt. Aber dies ist von vornherein ein Irrweg, denn es gibt nur einen einzigen Weg zu Gott, und das ist Jesus Christus, der von sich selbst sagt,
ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich.
Das ist der einzige Weg zur Rettung vom Tod und zum ewigen Leben. Aber wie kann man den genannten Problemen begegnen? Vieles im weiten Feld von Glücksbringern und Mandalas geschieht ja unbewusst. Kinder, die Mandalas ausmalen, wissen nicht, was sie tun. Und sicher wissen auch manche Eltern, Lehrer und Erzieher, die diese Mandalas ausmalen lassen, nicht, was sie tun. Sie hören, Ruhe stelle sich ein und sind deshalb davon angetan. Jetzt können sie mit einer quengeligen Kindergartengruppe oder Schulklasse besser arbeiten. Sie sehen den Erfolg, der sich später durchaus als kurzlebig erweisen kann. Hier wird es zunächst darauf ankommen, zu informieren, damit sie wissen, was sie tun. Und wenn dann bekannt wird, wie unsäglich die Wirkungen schon waren, mag sich Ernüchterung einstellen. Auch bei Glücksbringern muss man aus der teilweise weit verbreiteten Gedankenlosigkeit aufrütteln. Doch leider reichen Aufklärung und Information allein nicht aus. Denn Aberglaube, gerade auch der Unbewusste, verursacht Bindungen. Davon müssen die Abhängigen gelöst und befreit werden. Da gibt es nur eine wirksame und ein für allemal gültige Befreiung. Die christliche Botschaft spricht von dem Herrn, der stärker ist als alle anderen Herren und Mächte, Jesus Christus. Er wurde unschuldig gekreuzigt und starb. Danach wurde er von Gott, seinem Vater, auferweckt. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er all die dunklen Mächte endgültig besiegt. Diese Mächte haben keinen Anspruch mehr auf sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Durch ihre Taufe hat Gott sie unter seine Fittiche genommen. Seine schützende Allmacht stärkt und erhält sie. Wollen sie diesen Schutz verlassen, indem sie sich Mächten zuwenden, denen sie doch entrissen sind? Lassen sie sich darauf bitte nicht ein. Aber was ist, wenn sie sich als Sportler, als Autofahrer oder was auch immer bereits auf Glücksbringer und anderes eingelassen haben? Wie wir sahen, Aberglaube hat viele Gesichter. Was ist da zu tun? Trennen Sie sich von dem, auf das Sie bisher Ihr Vertrauen setzten. Dies werden Sie, wenn Sie das erste Gebot ernst nehmen.
Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.
Luther erklärt es so.
Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen.
Und konkret heißt dies, werfen Sie Ihre Glücksbringer, Tarotkarten, Pendel und so weiter in die Mülltonne. Dort gehören Sie hin. Wer Jesus Christus hat, lässt sich davon nicht mehr beeindrucken. Aber klares Distanzieren vom bisherigen ist nötig. Und damit die Glücksbringer auch nicht zu einer erneuten Versuchung werden, weg damit. Aus einem Missionsbericht ist bekannt, wie Menschen, die zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kamen, aus alten Bindungen befreit wurden. Und das brachten sie ganz sichtbar zum Ausdruck. Mit dem alten Zauber wollten sie nichts mehr zu tun haben. Sie verbrannten ihre Amulette, die Unheil abwehren sollten, und alles, was ihnen vor dem wertvoll und heilig war. Aus ganz früher Zeit, als die Botschaft von Jesus Christus nach Griechenland kam und Menschen zum Glauben fanden, wird berichtet,
viele aber, die Zauberei getrieben hatten, brachten die Zauberbücher zusammen und verbrannten sie öffentlich.
So wird ganz deutlich, dass ein neuer Abschnitt begonnen hat und eine Lebenswende eingetreten ist.